Hannibal klopfte an Lady Murasakis Tür. In der Wohnung klingelte das Telefon. Es hörte sich seltsam schrill an. Die Tür sprang auf, sobald er den Schlüssel ins Schloss steckte. Er rannte durch die Wohnung, schaute überall, zuckte innerlich kurz zusammen, als er die Schlafzimmertür aufstieß. Aber der Raum war leer. Das Telefon hörte nicht auf zu klingeln. Er nahm den Hörer ab. In der Küche des Café de l'Est wartete ein Käfig voller Gartenammern darauf, in Armagnac ertränkt und in dem großen Topf mit kochendem Wasser auf dem Herd verbrüht zu werden. Grutas hatte Lady Murasaki am Hals gepackt und hielt ihr Gesicht dicht über das kochende Wasser. In der anderen Hand hatte er den Telefonhörer. Ihre Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Müller hielt sie von hinten an den Armen. Als er Hannibals Stimme aus dem Hörer kommen hörte, sagte Grutas ins Telefon: »Um unser Gespräch fortzuführen, willst du die Japsenfotze lebend wiedersehen?«
»Ja.«
»Dann hör ihr gut zu. Du kannst raten, ob sie ihre Backen noch hat.«
Was war das für ein Geräusch hinter Grutas Stimme? Kochendes Wasser? Hannibal wusste nicht, ob das Geräusch real war. Er hörte in seinen Träumen kochendes Wasser.
»Los, sprich mit deinem kleinen Ficker.«
Lady Murasaki begann.
»Liebster, versuche auf keinen Fall...«
Im selben Moment wurde sie schon vom Telefon fortgerissen. Sie wehrte sich in Müllers Umklammerung und sie stießen gegen den Käfig mit den Gartenammern. Die Vögel begannen aufgeregt zu kreischen und zu schnattern. Grutas sagte zu Hannibal:
»Du hast wegen deiner Schwester zwei Männer umgebracht, Liebster, und mein Haus in die Luft gejagt. Ich biete dir ein Leben für ein Leben. Bring mir alles, die Hundemarken, Topfguckers ganze kleine Sammlung, jedes einzelne Teil. Ich hätte gute Lust, sie zum Schrein zu bringen.«
»Wohin?«
»Halt die Klappe. Bei Kilometer 36 an der Straße nach Trilbadou ist eine Telefonzelle. Sei bei Sonnenaufgang dort und du kriegst einen Anruf. Wenn du nicht da bist, kriegst du per Post ihre Backen. Wenn ich Popi oder sonst einen Polizisten sehe, kriegst du ihr Herz per Paketdienst zugestellt. Vielleicht kannst du es ja für deine medizinischen Studien brauchen. Kannst ein bisschen in den einzelnen Herzkammern herumstochern, schauen, ob du dein Gesicht darin findest.«
»Also, ein Leben für ein Leben?«
»Ein Leben für ein Leben«, sagte Hannibal. Die Verbindung wurde unterbrochen. Dieter und Müller brachten Lady Murasaki zu einem Lieferwagen, der vor dem Restaurant stand. Kolnas tauschte die Nummernschilder an Grutas Wagen aus. Grutas öffnete den Kofferraum, holte ein Dragunov-Scharfschützengewehr heraus und gab es Dieter.
»Kolnas, bring mir ein Glasgefäß.«
Grutas wollte, dass Lady Murasaki alles mitbekam. Er betrachtete ihr Gesicht mit einer Art Hunger, als er seine Anweisungen erteilte.
»Nimm das Auto. Bring ihn an der Telefonzelle um«, sagte er zu Dieter und gab ihm das Glasgefäß. »Bring mir seine Eier gleich hinter Nemur aufs Boot.«
Die Hintergrundgeräusche vom Telefon tönten noch immer durch seinen Kopf. »Tirili, Tirili«, der baltische Dialekt der Gartenammer. Hannibal stand mit dem Tanto-Dolch in der Hand vor der Samurai-Rüstung und starrte auf die Maske von Kriegsherr Date Masamune. »Wenn du ihr helfen kannst, dann hilf ihr jetzt.« Er hängte sich den Riemen um den Hals und steckte den Dolch hinten in seinen Kragen. Die Gartenammern in der Voliere vor dem Café de l'Est waren unruhig unter dem hellen Mond. Sie gurrten leise und traten im Schlaf immer wieder von einem Fuß auf den anderen. Die gestreifte Markise über der Terrasse war eingefahren, die Sonnenschirme waren zugeklappt. Im Speiselokal war es dunkel, aber in der Küche und in der Bar brannte noch Licht. Grutas Hausboot Christabel, schwarz und prophetisch aussehend, war am Kai verteut. Grutas und Müller trugen Lady Murasaki gefesselt und geknebelt die Gangway hinauf und dann die Treppe im hinteren Ende der Kajüte hinunter. Grutas kickte die Tür seines Behandlungszimmers auf dem Unterdeck auf. In der Mitte der Kabine stand ein Stuhl, darunter war ein blutiges Laken ausgebreitet. Grutas und Müller fesselten Lady Murasaki an den Stuhl. Dann schickte Grutas den Deutschen hinaus. Er machte es sich auf einem Sofa an der Wand bequem und rieb sich mit der Hand zwischen den weit gespreizten Beinen.
»Ist dir eigentlich klar, was passiert, wenn du mir nicht ein bisschen Freude bereitest?« fragte er.
Lady Murasaki schloss die Augen. Sie spürte, wie das Boot erzitterte und sich in Bewegung setzte. Hercule musste zweimal gehen, um die Abfalleimer aus dem Restaurant zu bringen. Dann schloss er sein Fahrrad auf und fuhr weg. Sein Rücklicht war noch zu sehen, als Hannibal durch die Küchentür schlüpfte. Er hatte einen blutigen Beutel mit etwas Großem, Voluminösem bei sich. Colnas kam mit dem Hauptbuch in die Küche. Er öffnete die Feuerklappe des Holzherds, warf ein paar Belege hinein und stupste sie mit dem Schürhaken auf die Glut. Hinter ihm sagte Hannibal: »Herr Colnas inmitten seiner Schüsseln.« Colnas wirbelte herum und sah Hannibal an der Wand lehnen, in einer Hand ein Glas Rotwein, in der anderen eine Pistole. »Was wollen Sie? Wir haben längst geschlossen.«
»Tragen Sie Ihre Hundemarke, Herr Colnas?«
»Ich bin Kleber, französischer Bürger, und ich rufe jetzt die Polizei.«
»Lassen Sie sie mich doch für Sie rufen.«
Hannibal stellte das Weinglas ab und griff nach dem Telefon.
»Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich gleichzeitig bei der Kommission für Kriegsverbrechen anrufe? Selbstverständlich erstatte ich Ihnen die Gebühr für den Anruf.«
»Lecken Sie mich doch am Arsch. Rufen Sie meinetwegen an, wen Sie wollen. Sie können die Polizei ruhig alarmieren, das ist mein voller Ernst. Sonst mache ich es. Ich habe Papiere, ich habe Freunde.«
»Und ich habe Kinder. Ihre.«
»Was soll das jetzt wieder heißen?«
»Ich habe beide. Ich war in Ihrem Haus in der Rue Juliana. Ich bin in das Zimmer mit dem großen Stoffelefanten gegangen und habe sie mitgenommen.«
»Sie lügen.«
»Nimm das Mädchen. Sie stirbt sowieso.«
»Das haben Sie doch gesagt. Erinnern Sie sich noch, wie Sie mit Ihrer Schüssel immer hinter Grutas hergeschlichen sind? Ich habe Ihnen übrigens etwas mitgebracht.« Hannibal fasste hinter sich und warf den blutigen Beutel auf den Tisch.
»Wir könnten mal wieder gemeinsam etwas kochen. Wie in alten Zeiten.«
Er ließ Mischas Armreif auf den Küchentisch fallen, der sich drehte und drehte, bis er endlich zum Liegen kam. Aus Colnas Kehle kam ein ersticktes Würgen. Zunächst brachte er es nicht über sich, den Beutel mit seinen zitternden Händen anzufassen, doch dann begann er hektisch daran zu reißen, zerrte an dem blutigen Pergamentpapier darin, riss es auf, bis er auf Fleisch und Knochen stieß.
»Es sind nur ein Rinderbraten, Herr Colnas, und eine Melone. Ich habe sie in den Markthallen von Paris gekauft, aber sehen Sie jetzt, was das für ein Gefühl ist.«
Colnas warf sich über den Tisch. Seine blutigen Hände griffen nach Hannibals Gesicht, aber er hatte keinen Halt mehr unter den Füßen und Hannibal packte ihn einfach und zog ihn auf den Boden. Dann ließ er die Pistole auf seinen Kopf niedersausen, gar nicht besonders fest, und Colnas gingen die Lichter aus. Hannibals blutverschmiertes Gesicht sah aus wie die dämonischen Fratzen in seinen Träumen. Er schüttete Colnas Wasser ins Gesicht, bis der die Augen öffnete.
»Wo ist Katharina?« fragte Colnas. »Was haben Sie mit ihr angestellt?«
»Sie befindet sich in Sicherheit, Herr Colnas. Ihr ist nichts geschehen. Sie können den Puls an ihrer Schläfe wiedersehen. Ich gebe sie Ihnen zurück, wenn Sie mir Lady Murasaki bringen.«
»Wenn ich das tue, kann ich mein Testament machen.«
»Nein. Grutas wird festgenommen werden und an ihr Gesicht werde ich mich nicht erinnern können. Sie kommen um ihrer Kinder willen davon.«
»Woher soll ich wissen, dass Sie noch am Leben sind?«
»Ich schwöre bei der Seele meiner Schwester, dass Sie Ihre Stimmen hören werden. Ihnen ist nichts geschehen. Helfen Sie mir, oder ich bringe Sie um und lasse die Kinder verhungern.«
»Wo ist Grutas? Wo ist Lady Murasaki?«
Colnas schluckte, verschluckte sich an dem Blut in seinem Mund.
»Grutas hat ein Hausboot. Er ist damit auf den Kanälen unterwegs. Zurzeit ist er auf dem Kanal du Luang, südlich von Nemours.«
»Wie heißt das Boot?«
»Christabel. Sie haben mir Ihr Wort gegeben. Wo sind meine Kinder?«
Hannibal ließ Kolnas aufstehen. Er griff nach dem Telefon neben der Registrierkasse, wählte eine Nummer und reichte ihm den Hörer. Zuerst erkannte Kolnas die Stimme seiner Frau nicht. Und dann? Hallo? Hallo, Astrid? Sieh nach den Kindern. Lass mich mit Katharina reden. Tu einfach, was ich sage. Als Kolnas die verdutzte, schläfrige Stimme des geweckten Kindes hörte, veränderte sich sein Gesicht. Zuerst tiefe Erleichterung und dann eine seltsame Ausdruckslosigkeit, während sich seine Hand bereits auf die Pistole zubewegte, die auf dem Bord unter der Kasse lag. Er ließ seine Schultern sinken. Sie haben mich reingelegt, Herr Lecter. Ich habe mein Wort gehalten. Ich werde Sie verschonen, aber nur um Ihrer Kinder. Mit der großen Webley in der Hand wirbelte Kolnas herum. Hannibals Faust schoss blitzschnell darauf zu. Die Pistole ging neben ihnen los und Hannibal stieß Kolnas den Tantodolch von unten ins Kinn, so dass die Spitze oben wieder aus dem Kopf herauskam.